Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir werden uns in dieser Umweltsendung ausführlich mit dem Schutz der Ozeane beschäftigen, dem Einfluss der Erderwärmung auf die Weltmeere und der Frage, wie die Artenvielfalt auch in den unbekannten Tiefen der See geschützt werden kann. Für das globale Klima, aber auch die Ernährung von Milliarden Menschen sind die Meere die wichtigste Grundlage. Wenn sie übersäuert und überfischt sind, mit Plastik, Schweröl und Abwässern verseucht, dann ist das auch für die Lebewesen an Land ein riesiges Problem. Seit gestern tagt in Nizza der weltweit wichtigste Gipfel zum Schutz der Meere. Und noch nie kamen so viele Politiker und Wissenschaftlerinnen zusammen, um den Zustand der Weltmeere zu verbessern. Vertreter und Vertreterinnen aus rund 130 Ländern und knapp 60 Staatschefs und Chefinnen sind für diesen dritten UN-Ozeangipfel an die Côte d'Azur gereist. Und sie haben viel zu tun. Jule Reimer fasst es zusammen.
Einen ersten Erfolg können Frankreich und Costa Rica als Gastgeber der dritten UN-Ozeankonferenz bereits verkünden. Ab 2026 kann die Staatengemeinschaft erstmals internationale Meeresschutzgebiete beschließen und verwalten. Die dafür notwendige Rechtsgrundlage, das UN-Hochseeschutzabkommen mit dem englisch abgekürzten Namen BBNJ, wird von einer ausreichenden Zahl Staaten unterstützt, erklärt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montagabend. Wir haben jetzt 55 bestätigte Ratifizierungen bei der UN, 15, die demnächst dort eintreffen und weitere 15, die zweifelsfrei bis Ende des Jahres bei der UN eingereicht werden. Damit liegen bis zur UN-Generalversammlung im September mehr als die benötigten 60 Ratifizierungen vor. Das heißt, das UN-Hochseeschutzabkommen kann am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Denn ohne diese Rechtsgrundlage gilt auf der Hohen See die Freiheit der Meere, Rechtlosigkeit, der lediglich die von 170 Staaten getragene UN-Seerechtskonvention ein paar Grenzen setzt. Aber nicht die, die Meere heute brauchen. Denn als das UN-Seerecht in den 80er Jahren verhandelt wurde, war von Umweltbelastungen kaum die Rede. Damit sich die Ozeane von Überfischung, Überhitzung, Versauerung und Plastikmüll erholen können, soll bis 2030 ein Drittel der Meeresfläche weltweit unter Schutz gestellt werden. Viele Länder, darunter Griechenland, Brasilien und Spanien, machten in Nizza entsprechende Ankündigungen. Französisch-Polynesien wird laut Weltnaturdachverband IUCN das größte Schutzgebiet der Welt schaffen. US-Präsident Trump ist bei der UN-Ozeankonferenz der Elefant im Raum.
The deep sea cannot become the Wild West.
Die Tiefsee darf nicht zum Wilden Westen werden, sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei der Konferenzeröffnung. Mehr nicht, aber alle wissen, was gemeint ist. US-Präsident Trump hatte Anfang April per Dekret einem US-Unternehmen den kommerziellen Tiefseebergbau erlaubt, den Abraum von Manganknollen und anderen Bodenschätzen. Allerdings nicht nur innerhalb der 200-Meilen-Zone der USA, sondern in internationalen Gewässern. Dort darf allein eine UN-Behörde die Lizenzen verteilen, denn die Schätze des Tiefseebodens dort sind völkerrechtlich als gemeinsames Erbe der Menschheit anerkannt. Frankreichs Präsident Macron wird dann aber doch deutlicher.
Les abysses ne sont pas à vendre. Der
Boden der Tiefsee steht nicht zum Verkauf, genauso wenig wie Grönland, die Antarktis oder die Hohe See. Das alles sind Gemeinschaftsgüter der Menschheit. Was im Fall des zu Dänemark gehörenden Grönland nicht stimmt, was Macron auch weiß, jedoch der Applaus ist ihm sicher. Donald Trump zum Trotz sprechen sich mittlerweile auch in Nizza 37 Staaten, darunter große Industrienationen wie Deutschland und Kanada, vorerst nur fürs reine Erforschen der Tiefsee aus. Wenn es nach Macron ginge, würde der Tiefseebergbau jedoch verboten. Ich bin nicht grundsätzlich gegen eine kommerzielle Nutzung, im Gegenteil. Aber es ist doch Wahnsinn, dort eine Ausbeutung zuzulassen, die den Lebensraum am Boden der Tiefsee komplett umgräbt und zerstört, jede Menge CO2 freisetzt und über deren Auswirkungen wir so gut wie nichts wissen. Denn die Tiefsee gilt als viel weniger erforscht als der Weltraum. Naturschutzverbände prangern weitere schädliche Methoden auch in seichteren Gewässern an, zum Beispiel die umstrittene Grundschleppnetzfischerei. Großbritannien will diese deshalb in bestimmten Schutzregionen verbieten. Für Deutschland erhebt die Umweltschutzorganisation WWF den Vorwurf, die heimische Grundschleppnetzfischerei erziele mehr als 3/4 ihrer Fänge an Plattfisch, Weißfischen und Nordseekrabben innerhalb von Meeresschutzgebieten.
Jule Reimer berichtete, schädliche Fangmethoden und die Überfischung sind ein großes Problem. Doch die Weltmeere leiden außerdem an den Folgen des Klimawandels, denn die Erwärmung der Atmosphäre macht auch vor dem Wasser nicht Halt. So ist die Nordsee in diesem Frühjahr so warm wie nie zuvor gewesen. Das teilte das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie heute früh in Hamburg mit. Welche Auswirkungen die Erderwärmung auf die Meere konkret hat, darüber möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Büsker sprechen, unserer Fachfrau für Klimafragen. Ann-Kathrin, so wie die Atmosphäre immer wärmer wird, werden es ja auch die Ozeane. Was für Auswirkungen zeigen sich inzwischen konkret?
Ja, die Ozeane nehmen wirklich eine gewaltige Menge an Wärme auf. Das muss man sich, glaube ich, vergegenwärtigen. Wir haben da in den vergangenen Jahren Rekordwerte gesehen, 2023, 2024. Da war die Oberfläche der Ozeane wirklich so heiß wie noch nie. Mitteltemperatur hat erstmals 21 Grad geknackt. Und das liegt eben an der Wärmekapazität des Wassers. Also physikalisch betrachtet kann Wasser viel Energie aufnehmen. Und dazu kommt dann natürlich auch noch die Masse der Ozeane. Also da ist einfach viel Platz für Energie. Also die Meere werden einmal wärmer. Und dazu kommt noch, sie werden auch saurer, weil sie eben auch CO2 binden. Aus CO2 und H2O wird Kohlensäure. Das verändert den pH-Wert der Meere und sie werden eben sauer. Also wir sehen hier wirklich massive Auswirkungen.
Was heißt denn all das, also Versauerung der Meere und Erwärmung für alles, was da lebt in den Ozeanen, vom Seegras bis zum Blauwal?
Im Grunde kann man sagen, das komplette Gleichgewicht des Lebensraums gerät durcheinander. Es gibt viele Arten, die sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren. Und auch die Versauerung ist problematisch, gerade für Lebewesen, die zum Beispiel auf Kalk angewiesen sind, also Schalentiere. Muscheln, wie zum Beispiel die Miesmuschel, die reagieren teilweise sehr empfindlich. Da kann das saure Wasser schon im Larvenstadium die weitere Entwicklung schädigen. Das bekannteste Beispiel sind aber wohl die Korallenriffe, die gleich doppelt betroffen sind. Also einerseits durch die hohen Temperaturen, die Schaden der Alge, mit der die Koralle in Symbiose lebt, und die Versauerung wiederum schadet der Kalkstruktur der Koralle. Fachleute gehen ja davon aus, dass wir bei 1,5 Grad Erderwärmung einen großen Teil der Korallenriffe verlieren. Das ist ein Problem für die Artenvielfalt, aber das ist auch für uns Menschen ein Problem, denn es gefährdet die Ernährungssicherheit. Die Korallenriffe sind für viele Arten eine Art Kinderstube. Das heißt, der Verlust von Korallen wird wirklich auch Auswirkungen auf die Fischgründe haben, die auch andernorts bedroht sind durch die Veränderung von Strömungen, die ja in sogenannten Auftriebsgebieten am Atlantik oder auch am Pazifik schönes, kaltes, nährstoffreiches Wasser nach oben spülen, was dort reiche Fischgründe zur Folge hat, allerdings noch.
Strömung ist ja ein gutes Stichwort. Auch da können wir jetzt schon Auswirkungen sehen, oder?
Genau, Ozeane und Atmosphäre stehen ja in einer Beziehung zueinander, was schon immer zu natürlichen Klimaschwankungen führt, El Niño und La Niña, wo Winde Wasserströmungen beeinflussen, mit eben Auswirkungen auf das Wetter in bestimmten Ecken des Planeten. Und das gerät zunehmend durcheinander durch die Temperaturveränderung, die wir in der Atmosphäre sehen. Dann gibt es ja noch die atlantische Umweltströmung, auf die Forschende ganz genau schauen. Die ist unter anderem mitverantwortlich dafür, dass der Golfstrom warmes Wasser Richtung Europa bringt. Ich weiß, ist jetzt ein bisschen stark vereinfacht, aber zum Verständnis. Das wiederum stabilisiert die Temperaturen hier bei uns. Und die große Sorge ist, dass das alles aus den Fugen geraten könnte, wenn irgendwo sich ein Parameter verändert, eben durch die Erwärmung. Das alles versteht die Forschung noch nicht so hundertprozentig. Was aber schon klar ist, ist, dass die wärmeren Ozeane schon jetzt zu mehr und heftigeren Stürmen und eben auch Starkregenereignissen führen.
Nun könnten ja die Meere auch Verbündete sein im Blick auf Klimawandel. Welche Rolle spielen die Ozeane bei der Bekämpfung der Erderwärmung?
Das ist total spannend, weil es da inzwischen zahlreiche Ideen gibt. In letzter Zeit sehr stark im Fokus hier bei uns in Deutschland ist die Unterwasservegetation, konkret das Seegras. Das soll als natürlicher CO2-Speicher dienen. Da sollen große Wiesen angepflanzt werden. Das Geomar-Institut in Kiel hat da gerade ein großes Projekt gestartet. Klappt aber nicht überall. Wir haben ja erst am Freitag berichtet, dass das Seegras im niedersächsischen Wattenmeer nicht ganz so gut dasteht. Der Meeresboden rückt auch immer wieder in den Fokus für die Speicherung von CO2. Da will die Bundesregierung ja ein CO2-Speichergesetz vorlegen. Die Idee ist, CO2, das in Industrieprozessen abgeschieden wird, im Meeresboden zu verpressen. Ist allerdings nicht unumstritten. Und dann gibt es Pilotprojekte, wo dem Meerwasser CO2 entzogen wird. Das soll einfacher sein, als es der Atmosphäre zu entnehmen. Allerdings ist da die Frage, inwieweit das wirtschaftlich umsetzbar ist. Es gibt tolle Ideen auch für Energiegewinnung im Meer, Strömungskraftwerke. Aber solche Ideen sind natürlich auch immer ein bisschen in Konkurrenz zum Meer als Naturraum. Sehen wir ja beispielsweise bei der Offshore-Windenergie. Die hilft zwar bei der Dekarbonisierung, aber sie greift halt auch erheblich in den Lebensraum Meer ein.
Welche Rolle der Klimawandel in den Weltmeeren spielt, das erklärte uns Ann-Kathrin Büsker. Vielen Dank dafür. Die Weltmeere und die Artenvielfalt in ihnen wird von vielen Faktoren bedroht. Dem Klimawandel, wie gehört, umweltschädlichen Fangmethoden wie dem Grundschleppnetzfischen, der Überfischung insgesamt. Und außerdem sind die Ozeane durch die Verschmutzung, durch Schweröl, Abwässer und auch durch fremde Nährstoffe und Pestizide aus der Landwirtschaft bedroht. Damit sich die Weltmeere wieder regenerieren können, soll eigentlich bis 2030 30% der Meeresfläche unter Schutz gestellt werden. Bislang sind es allerdings nur 8,4%. Ich bin nun verbunden mit Professor Christian Wild. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Marine Ökologie an der Universität Bremen. Guten Morgen oder guten Tag, Herr Wild.
Ja, guten Morgen, Frau Fecke.
Glauben Sie denn, dass bis 2030 30% der Meeresfläche tatsächlich unter Schutz gestellt sein werden?
Ja, das ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel, aber ich glaube, es ist richtig und nicht unrealistisch.
Hm. Welche Gebiete wären denn besonders wichtig für den Biodiversitätsschutz und auch den Küstenschutz?
Ja, solche Gebiete, die eine hohe Biodiversität, also eine hohe Artenvielfalt aufweisen und außerdem auch einige wichtige Funktionen oder sogenannte Ökosystem-Serviceleistungen erfüllen. Dazu gehören Warm- und Kaltwasserkorallenriffe, Mangroven und auch Seegraswiesen.
Mhm. Können Sie diese Ökosystemleistung noch mal ein bisschen genauer erklären?
Naja, da gibt es eine ganze Menge unterschiedlicher Serviceleistungen, die wichtig sind für uns. Der Küstenschutz gehört dazu. Den vor allem Korallenriffe, aber auch Mangrovenwälder und teilweise auch Seegraswiesen bieten können, indem sie die Wellenenergie zu hohen Prozentsätzen reduzieren. Dazu gehört aber auch diese Biodiversität, die für uns alle sehr wertvoll ist.
Es geht ja nicht nur um die Quantität bei der Ausweisung solcher Schutzgebiete, sondern auch um die Qualität. Sie sagten jetzt gerade schon, es muss ein relativ artenvielfältiges Gebiet sein. Was für qualitative Merkmale sollten diese Gebiete noch aufweisen?
Ja, ganz richtig. Es geht vor allem um die Qualität, also die Effizienz des Schutzes. Und das kann man durch ein gutes Management erreichen. Durch eine gute Kontrolle dieses Schutzes. Natürlich muss dafür die lokale Bevölkerung ganz entscheidend eingebunden werden. Und eine wissenschaftliche Begleitung ist natürlich essentiell.
Wenn ich mir das jetzt vorstellen darf, man sitzt an einer großen Karte, alles ist blau und überlegt, welche Gebiete sollen jetzt zu Schutzgebieten ausgewiesen werden. Nach welchen Kriterien würden Sie als Ökologe da vorgehen?
Ja, wichtig ist eben, dass wir vor allem, wir können ja nicht alles schützen. Wir müssen also das schützen, was für uns besonders wertvoll ist, wo wir die höchsten Ökosystem-Serviceleistungen haben. Und dann müssen wir natürlich auch darauf achten, dass es ein Netzwerk aus Schutzgebieten gibt. Das heißt, dass eine Verbindung da ist, um Larvenaustausch zu ermöglichen zwischen den verschiedenen Schutzgebieten. Denn nur so ist Evolution überhaupt möglich, also Anpassung an Umweltveränderungen.
Das kennt man ja auch an Land, dass die Wildkatze über Heckenstrukturen von einem Waldgebiet zum nächsten findet. Wie muss ich mir das im Meer vorstellen?
Ja, im Meer ist ja alles
im Fluss
noch mehr verbunden als an Land. Durch Strömungen und dadurch, dass es eben unter Wasser kaum Grenzen gibt. Und es gibt natürlich einerseits die Fische, die wir alle kennen, die sehr mobil sind und von einem Ökosystem ins nächste wandern können oder auch flüchten können, wenn die Bedingungen nicht gut sind. Darüber hinaus gibt es aber auch Larven von wirbellosen Tieren, zum Beispiel Korallenlarven, die sich Wochen in der Wassersäule befinden und mit den Strömungen als sogenanntes Zooplankton, also als driftende Larven, transportiert werden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, eben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zu berücksichtigen bei der Planung von Meeresschutznetzwerken.
Können Sie uns ein positives Beispiel nennen, wo sich Gebiete gut erholt haben, nachdem sie längere Zeit zum Beispiel ein Biosphärenreservat waren?
Ja, dieses Konzept Biosphärenreservat ist tatsächlich etwas, was ich sehr gut finde und was sich bewährt hat, weil hier beides berücksichtigt wird. Einerseits die Schutznotwendigkeit, andererseits aber auch die Bedürfnisse der lokalen Nutzer. Es gibt ja da diese ringförmigen Strukturen, die typisch sind für Biosphärenreservate, dass man also eine Kernzone in der Mitte hat, die besonders schützenswert ist, wo gar keine Nutzung zugelassen wird, und dann nach außen hin wird immer mehr Nutzung der lokalen Bevölkerung ermöglicht. Und da gibt es eine ganze Reihe von Positivbeispielen, zum Beispiel Xiangkan, Biosphärenreservat in Mexiko in der Karibik, wo ich selber sehen konnte, dass die Korallenriffe und auch die anderen küstennahen Ökosysteme in einem Vergleichen zu anderen Gebieten, die also nicht unter dem Schutz eines Biosphärenreservats standen, in einem außerordentlich guten Zustand noch sind.
Vielen Dank für diese Aussicht, die zumindest am Ende mal positiv ist. Professor Christian Wild war das von der Universität Bremen über die Frage, welche qualitativen Anforderungen Schutzgebiete im Meer erfüllen müssten. Wir wechseln das Thema. Das Wetter ist gefällig und viele Erholungssuchende steigen nun wieder auf ihr E-Bike, um unbeschwert zu radeln. Jetzt, wo die Saison für Hobbyradfahrer wieder beginnt, sollten sie allerdings noch einmal den Akku überprüfen lassen, denn der hat bei Elektrofahrrädern so seine Tücken. Wolfgang Brauer mit Details.
So hört es sich an, wenn der Akku eines E-Bikes explodiert und in Brand gerät. Die Flammen lodern fast einen Meter hoch, heftiger Qualm breitet sich aus. Zu sehen in einem Video der Sachverständigenorganisation DEKRA. Im Alltag kommen solche Explosionen zwar nur sehr selten vor, aber wenn, dann meist mit fatalen Folgen, erklärt Friedhelm Schwicker, Ingenieur bei der DEKRA.
Wir haben Fälle, wo ganze Häuser abgebrannt sind.
Weil es zu einer Kettenreaktion im E-Bike-Akku kam und die kleinen Batteriezellen nach und nach explodiert sind. Gerade jetzt bei höheren Temperaturen steigt das Risiko.
Da sollte man darauf achten, nicht unbedingt den Akku in der prallen Sonne liegen zu lassen. Na klar, man fährt mit dem Fahrrad auch im Sommer, da steht er auch mal in der Sonne. Das ist jetzt nicht so, dass da jeder Akku dann hochgeht. Aber wenn es jetzt extrem warm wird, vielleicht in südlichen Regionen, dennoch im Auto, dass da so viele schlechte Faktoren hinzukommen, ist es nicht gerade besonders gut für so einen Akku. Dennoch, wie gesagt, es passiert äußerst wenig damit. Aber wenn was passiert, ist die Folge meistens dramatisch.
Deshalb sollten E-Bike-Fahrer generell auf die richtige Ladung des Akkus achten, nicht zu hoch und nicht zu tief. Denn wenn der Akku komplett leer ist, steigt beim Wiederaufladen die Brandgefahr. Wichtig ist auch das passende, zugelassene Ladegerät. Außerdem sollte der Ladevorgang überwacht werden, um auf Nummer sicher zu gehen, rät David Lautzi, Fachreferent beim Fahrradhändlerverband VSF.
Wenn ich weiß, nach 4,5 Stunden ist er voll, dann sollte ich mir vielleicht auch mal einen Wecker stellen und dann vom Ladegerät nehmen.
Grundsätzlich sollten E-Bikes nicht über Nacht oder in der Wohnung geladen werden, sondern draußen, möglichst an einem trockenen Ort, zum Beispiel in der Garage. Doch auch nach dem Ladeprozess sollten E-Bike-Fahrer Vorsicht walten lassen, ergänzt Friedhelm Schwicker von DEKRA.
Wenn ich ihn rausnehme, soll ich ihn zumindest an eine sichere Stelle legen und nicht gerade in eine Region, wo er nicht beaufsichtigt ist, wo Holz in der Gegend, so brennbare Gegenstände in der Nähe sich befinden. Und man sollte dann halt sehen, dass er da möglichst sicher gelagert ist.
Zum Beispiel in einer feuerfesten Metallbox. Eine potenzielle Gefahr sind auch beschädigte E-Bike-Akkus. Schnell kann die Batterie kaputt gehen, wenn das Elektrofahrrad umfällt. Fahrradhändler Jürgen Fuchs kennt aber auch Fälle, wo ein fahrlässiger Umgang mit dem Akku das Risiko erhöht.
Also ich habe auf einer Messe mal erfahren, dass Messebauer versucht haben, einen Akku an die Wand zu schrauben. Also solche fast witzigen Situationen kommen schon mal vor. Die Leute sollen nicht selbst Hand anlegen am Akku. Das ist das wichtigste Regel, glaube ich. Also zum Beispiel den Getränkeflaschenhalter nicht an den Akku schrauben.
Wenn ein E-Bike auf einem Autoanhänger transportiert wird, sollte der Akku vor Regenwasser geschützt werden, damit keine Nässe eindringen kann. Also den Akku am besten vor dem Transport abnehmen und sicher im Kofferraum verstauen. So kann die Gefahr eines Akkubrandes weiter minimiert werden. Ganz ausgeschlossen werden kann dieses Szenario aber nicht. Sollte es zu einem Brand kommen, muss schnell gehandelt werden, rät Friedhelm Schwicker von DEKRA.
Ja, da kann man einfach nur erstmal sagen, Eigenschutz und im Zweifel Feuerwehr sofort anrufen. Das heißt also, wenn da schon Qualmwolken rauskommen und ich würde die einatmen, das ist nicht gesund, das ist sogar lebensgefährlich. Die Temperaturen von so einem Akku sind immens, wenn der einmal angefangen hat zu brennen. Wenn er in der Entstehung ist und ich kann mir das noch zutrauen, so einen Akku zu löschen bzw. in Sicherheit zu bringen, macht es Sinn, einen Eimer Wasser zu nehmen, wenn ich ihn zur Hand habe und den Akku in diesen Wasserbehältnis reingebe zum Kühlen, zum Löschen und dann abwarte, was passiert und im Zweifel auch da die Feuerwehr rufen.
Denn aus einem kleinen Akkubrand kann schnell eine Kettenreaktion werden, bei der hunderte Batteriezellen nach und nach explodieren und schweren Schaden anrichten können.
Wolfgang Brauer über die Brandgefahr beim E-Bike-Akku.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Häufigkeit der Wetterextreme wie Stürme oder Starkregen nimmt auch in Deutschland zu. Dennoch ist fast jede zweite Immobilie in diesem Land noch nicht gegen Elementarschäden versichert. Doch Verbraucher können sich auch selber schützen. Hilde Braun erklärt, wie.
Starkregen, Sturm, Trockenheit, Wetterextreme haben in den letzten zwei Jahrzehnten stark zugenommen. Der Deutsche Wetterdienst schätzt, dass Starkregen sehr viel häufiger vorkommt als früher. Thomas Deutschländer ist dort Experte für hydrometrische Ereignisse.
Ganz grob und pauschal über Deutschland gemittelt und ich kann da auch nicht räumlich differenzieren, also keine regionalen Unterscheidungen vornehmen. Extreme Niederschlagsereignisse könnten so 30% häufiger auftreten als früher, aber das ist eine ganz grobe Abschätzung.
Ein signifikanter Trend ist rein statistisch zwar noch nicht zu sehen. Dafür müssten Daten über noch längere Zeiträume untersucht werden. Das Fachmagazin Finanztipp hat außerdem Daten des Gesamtverbandes der Versicherer ausgewertet. Auch sie zeigen, Starkregen nimmt zu. Seit 2013 tritt er mehr als 800 Mal pro Jahr in Deutschland auf. Die Schäden sind entsprechend höher. Henriette Neubert ist Versicherungsexpertin bei Finanztipp.
Schwere Stürme oder Hagelschauer sind über die gebundene Wohngebäudeversicherung regulär abgesichert. Also alles, was ab Windstärke 8 ist versichert, wenn da Schäden entstehen. Anders verhält es sich bei extremen Niederschlägen, bei Hochwasser durch Flüsse.
Wer eine Immobilie hat, sollte sich deshalb schützen. Standardversicherungen schließen Überschwemmungen, Starkregen oder Erdrutsche aus. Deshalb sollten Immobilienbesitzer unbedingt prüfen, ob der Zusatz Elementarschaden im Vertrag enthalten ist, erläutert die Expertin.
Wir empfehlen auf jeden Fall inzwischen eine Elementarschadenabsicherung für jeden, auch für Menschen, die der Meinung sind, sie wohnen oben, sie wohnen in der Stadt, sie wohnen in einer Gegend, wo das nicht Thema ist. Vor allen Dingen Starkregen wird immer häufiger, vor allen Dingen auch in Städten. Und es kann halt immer ein größerer Schaden dadurch entstehen.
Um sicherzustellen, dass das eigene Zuhause im Ernstfall ausreichend abgesichert ist, sollten Immobilienbesitzer nicht nur auf den Preis, sondern vor allem auf den richtigen Umfang des Versicherungsschutzes achten. Die Versicherungssumme muss für den Wiederaufbau reichen.
Ganz konkret bei Elementarschadenabsicherung sollte noch bedacht werden, dass normalerweise Grundwasser, was durch die Ableitungsrohre ins Haus eindringt, also durch die Toilette zum Beispiel oder durchs Waschbecken. Das ist auch nicht versichert automatisch. Dafür muss man explizit auch noch Rückstauschäden mit absichern. Das sollte man auch unbedingt tun.
Rät die Expertin. Leider macht der Schutz die Wohngebäudeversicherung teuer. Hier sollten Verbraucher unbedingt vergleichen, wer welche Leistung zu welchem Preis bietet.
Wir konnten in unserer letzten Analyse sehen, dass je nachdem, wo man wohnt, die Aufschläge für Elementarschadenversicherung zwischen 8 und 580% liegen. In Hochrisikogebieten müssen Eigenheimbesitzer unter Umständen mit Beträgen für die Wohngebäudeversicherung von über 1.000 Euro rechnen.
Um Geld zu sparen, können Versicherte eine höhere Selbstbeteiligung vereinbaren. Dann müssen sie im Schadensfall jedoch mehr selbst übernehmen. Oft lohnt sich das aber trotzdem, sagt Henriette Neubert.
Kleine Schäden kann man zur Not eventuell selbst zahlen. Bei der Wohngebäudeversicherung geht es wirklich darum, dass diese Versicherung sehr, sehr hohe Schäden abdeckt, die meine Existenz bedrohen. Und wenn man dadurch vielleicht auch die Beiträge etwas senken kann, was man in der Regel kann, dann sollte man darüber nachdenken, das auch zu tun. Wir empfehlen beispielsweise 500 Euro Selbstbeteiligung.
Hilde Braun mit dem Verbrauchertipp und wir haben noch eine Meldung, die das andere Extrem schildert. Wegen der großen Waldbrände in Kanada haben zwei weitere Provinzen die Evakuierung angeordnet. Auch in Ontario und British Columbia forderten die Behörden die Bewohner bei den Waldbrandgebieten auf, sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Am Montag wurden 14 neue Feuer gemeldet. Die Waldbrände haben insgesamt schon mehr als 3,2 Millionen Hektar Land vernichtet, vor allem im Zentrum, wo ganz starke Trockenheit herrscht. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag. Christoph Heinemann erwartet Sie dort. Eine Frage unter vielen, was Trump bezweckt mit dem Einsatz des Militärs in L.A. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht noch einen schönen Tag.